herzlich willkommen zur 427. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind gerade zurück vom Rheingau Gourmet Festival, angenehm angetrunken
und besprechen. Gar nicht.
Besprechen heute für euch den Film Lolo, 3 ist einer zu viel. Mit mir hier der Bauer aus Biarritz mit dem großen Schwanz, Robert Krüger.
Das bin dann wohl ich. Mir gegenüber sitzt die 45-jährige alte Schachtel mit dem fetten Arsch, Stefan Giesbert.
Habe ich dir erzählt, dass ich heute im Formationstraining zum ersten Mal Dame getanzt habe?
Dann passt das ja mit. Passt ja besser, als ich dachte, als ich das aufgeschrieben habe.
Ja, irgendwie eine Dame war, sie konnte nicht mit. Und dann bin ich einfach zu ihr im Herrn gegangen und habe versucht, die Damenschritte mitzutanzen. Ging so. Aber lustig. Ja, so. Liebe Hörer, wir schweifen ab.
Direkt schon in der Einleitung.
In der Einleitung. Lolo, 3 ist einer zu viel. Worum ging's?
Ja, es ist eine französische Rom-Com.
Hallo!
Entschuldigung, falsche Abbiegung. Wir haben eine Gruppe Mädels am Anfang des Films, Julie Delpy und ihre zwei Freundinnen. Alle aus Paris, alle irgendwie in der Event-Mode. Titi.
Ich hab hier eben Delphi gelesen, dachte so, oh, Orakel.
Ja, genau. Julie und das Orakel von Delphi, nein. Die kennen wir ja aus hier Before, After und Sunshine und Sunset. Also diese drei Sunset-Filme, da hat sie mitgemacht. Und jetzt eben diese Komödie mit Danny Boone auch, den wir aus Willkommen bei den Sties.
Den mögen wir, oder?
Den mögen wir an sich.
Ja. Hier nicht?
Da komme ich gleich zu. Es geht jetzt um Folgendes. Sie ist also mit ihren drei Freundinnen aus Paris, also die wohnen alle in Paris und arbeiten dort. Und sie ist jetzt mit ihren drei Freundinnen irgendwie in Biarritz, also am Atlantik, im Urlaub. Wie das so ist, man ist jetzt Mitte 40 und man ist Single, weil irgendwie man hat zwar Kinder, aber der Typ ist irgendwann abgehauen. Und mit dem Daten in Paris, diese ganzen schnöseligen Mode-Business-Typen, das ist auch irgendwie so auf Dauer nix. Jetzt ist man dann halt mal irgendwie in der Provinz, in Anführungszeichen, also da irgendwo am Strand, und dann legt man sich natürlich da in der Provinz auch erstmal, in Deutschland würde man wahrscheinlich sagen, einen Kurschatten zu. Und sie verliebt sich jetzt, oder verliebt ist vielleicht zu viel gesagt, also ihre Freundinnen sind der Meinung, sie müsste mal wieder, und da wird der Film genauso explizit, wie ich das jetzt werde: Wann hast du zuletzt gevögelt? Lass dir mal die Spinnenweben rauspudern. So ungefähr. Also der Film wird die ganze Zeit...
Europäisches Kino.
Ja, yeah, wird sehr explizit immer wieder. Also nicht...
Verbal.
Verbal, ja. Absolut.
Also nicht ganz europäisch.
Nein. Es gibt zwar durchaus, glaube ich, mal irgendwann irgendwo Brüste zu sehen, meine ich wohl, aber nicht von den Hauptrollen.
Danny Boone zeigt nicht seine Brüste.
Danny Boone ist... ich glaube nur so halbnackt so. Egal, wie auch immer, jedenfalls, sie lässt sich von ihren Freundinnen überreden, da irgendwie einen von diesen Provinzkaspern anzubaggern. Und das funktioniert dann auch, und das ist dann eben Danny Boone, auf den fällt die Wahl. Stellt sich raus, der zieht sowieso in Kürze, weil er ist Informatiker und muss irgendwas programmieren für irgendeine Bank, und zieht ohnehin in Kürze nach Paris. Und so irgendwie springt der Blitz dann doch über. Und jetzt hat sie jedenfalls diesen Typen aus Biarritz an der Backe, oder beziehungsweise ganz freiwillig, also sie verliebt sich ein bisschen in den, und der kommt nach Paris und hat dann eine kleine Wohnung, und dann treffen sie sich dauernd und es wird alles ganz schön. Aber, und das ist dann der Punkt, warum der Film auch im Titel 3 ist einer zu viel trägt, sie hat dann noch einen Sohn, der wohnt auch noch bei ihr, und der ist ein rechtes Miststück. Und
Miststück.
Der hat nämlich offensichtlich was dagegen, dass seine Mutter die große Liebe oder überhaupt mal wieder die Liebe findet, und versucht, wo er nur kann, es so einzufädeln, dass diese Beziehung scheitern muss. Also sein Kumpel sagt irgendwann in dem Film zu ihm, ach so, du machst die Nummer, erlebt nicht den Winter. Da hat er dann so eine schöne Abkürzung, EN... irgendwie irgendwas, er erlebt nicht den Winter und er macht dann, nee, ich erlebe nicht den Herbst. So, also, er will das ein bisschen abkürzen, den Prozess. Also mit anderen Worten, er hat was dagegen, dass seine Mutter glücklich wird, aus völlig egoistischen Gründen, weil sie ist halt, man würde das jetzt einem 7-Jährigen zutrauen oder so, aber der Typ ist irgendwie 20 oder sowas.
Oh.
Und demzufolge hat er natürlich aber im Gegensatz zu einem 7-Jährigen auch einfach viel mehr Möglichkeiten, Gemeinheiten einzufädeln. Macht das aber so hinterlistig, dass nach außen es so aussieht, als ob, also sie würde niemals auf die Idee kommen, dass ihr Sohn hinter all diesen Peinlichkeiten steckt, die so den Film über passieren. Und Danny Boone mag den Sohn auch, weil er auch nicht kapiert, wer ihn da die ganze Zeit in die Pfanne haut. Und es sind halt viele kleine Gemeinheiten, die so auf Danny Boone
einprasseln. Aber der Zuschauer rafft es schon.
Der Zuschauer rafft es die ganze Zeit. Wir sind immer eingeweiht und wissen, was so passiert. Wenn er ihm irgendwelche Tropfen in den Insekt macht auf so einer Modenschauempfang und er dann auf sehr unangenehme, tölpelige Art und Weise, weil er halt irgendwelche fiesen Drogen reingeflößt bekommen hat, die man auf gar keinen Fall zusammen mit Alkohol nehmen darf, die er aber direkt mit dem Sekt verabreicht kriegt, die dann irgendwelche Effekte bei ihm auslösen. Und diese Effekte, sag ich mal, lässt er dann an irgendwelchen Models und an Karl Lagerfeld aus, der dann eine kleine Nebenrolle spielt. So, sie beanspruchen meine Geduld. Herr Lagerfeld ist dann irgendwann etwas ungehalten darüber, dass derjenige noch 10 Selfies mit ihm machen will und alles Mögliche. Und also es hat seine lustigen Momente. Es ist fies gemein, also es ist gemein, es ist fies. Man leidet mit ihm. Allerdings ist es auch manchmal so ein bisschen hinkonstruiert. Und die Motive des Sohns, mal ab davon, dass ich jetzt denke, wie ich eben schon gesagt habe, wenn er jetzt ein 7-Jähriger wäre, der einfach nicht ertragen kann, dass er nicht mehr die Nummer 1 im Leben seiner Mutter ist, und dann irgendwie ein Nervkind wird und auf den Nerven seiner Eltern oder dem du bist gar nicht mein Vater und solche Geschichten.
Ja, klar.
Das könnte man verstehen. Aber hier ist es ein 20-Jähriger, der eigentlich so wirkt, als ob er alles kriegt, was er im Leben braucht. Er ist Künstler und er tingelt da von einer Modenschauparty zur nächsten, reist dauernd irgendwelche Mädels im Doppelpack auf und nimmt die mit nach Hause. Und
warte kurz, wo war das?
Ja, das ist dann auch da drin, aber da ist nicht viel Spannendes. Das sind aber so, dem kaufst du es nicht richtig ab. Also ich habe irgendwie gedacht, so warum, wo ist die Motivation? Das ist einfach nur, damit es lustig ist. Es hat keine, die innere Motivation, dass der irgendwie seine Mutter nicht loslassen kann, die ist vollkommen aufgesetzt. Die ist dahin geschrieben aufs Blatt, aber die glaubt man nicht. Und irgendwann mittendrin verließ mich der Film oder ich habe den Film verlassen, so geistig.
Aber du bist nicht rausgegangen?
Nee, ich bin nicht rausgegangen, aber es war dann irgendwann so, dachte ich, oh ja, okay, ich habe es verstanden. Und jetzt noch und tu ihm das noch hin und mach das noch, dass er sich da noch blamiert und so. Und
dann zog sich nur oder war auch blöd? Oder?
Es wurde halt langweilig irgendwie. Also es zog sich und ich fand es dann irgendwann nicht mehr spannend. Und als dann dem Sohn gelingt halt alles, was er so an Sabotageakten vorhat. Es ist alles perfekt durchchoreografiert. Und die anderen sind halt nur die Trottel, die irgendwie durch die Gegend stolpern und nicht blicken, was da passiert. Und sicherlich hat er den einen oder anderen Lacher. Was mich angestrengt hat, ist dieses, was ich eben gemeinte, dass der Film dauernd so explizit wird. Also ich glaube, eine der Ideen irgendwie des Drehbuchschreiber, vielleicht, ich weiß nicht, wie es im französischen Original ist, wie explizit die Sprache da ist, in der deutschen Synchrofassung ist es auf jeden Fall so, dass es jemand brutal lustig fand, ob das jetzt im Originaldrehbuch drin ist oder nicht, 45-jährige Frauen dauernd wirklich wie Teenies über Sex reden zu lassen. Also die sagen dauernd Bürsten, Vögeln, Schwänze, irgendwas und also wirklich jede zweite Unterhaltung dreht sich mit explizitesten Vokabeln ums Ficken. Und es mag sein, dass, ja, wie soll ich das ausdrücken, ich will nicht in Abrede stellen, dass Frauen sich so auch mal unterhalten, so von Freundin zu Freundin und mal darüber reden, wie es so ist und so. Aber das kam mir einfach unrealistisch aufgesetzt vor, weil es einfach lustig sein sollte.
Mhm.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauen sich bei jeder Gelegenheit, bei der sie sich treffen, als erstes immer übers Ficken unterhalten. Das ist einfach
nicht meine Erfahrung. Also selbst wenn man das Thema wichtig erachtet und unter Freundinnen gerne darüber redet, glaube ich nicht, dass es so...
Dass die Vokabeln immer so aufgedreht so richtig genau. So explizit aufgesetzt.
Männer machen das ja nicht.
Eben.
Oder genau. Wann haben wir das letzte Mal so derb über... Gut, da waren wir komplett strack. Kann das heute auch passieren.
Das kommt mal vor, aber es ist ja nicht...
Liebe Hörer, wenn ihr noch mich, sagen wir mal, 16 sind, seid... Nächste Woche kommt eine neue Folge.
Die Outtakes müssen wir wegschneiden. Diese Woche. Nein. Das ist ja auch Quatsch. Also das kam mir so ein bisschen einfach so in dem Film so vor, als ob das so ins Konzept geschrieben war. Jetzt nehmen wir da halt so Frauen, die sagen wir mal, von sich selbst auch sagen würden, dass sie über die besten Jahre drüber sind. So sind sie angelegt, die Figuren. Das sage ich jetzt nicht unbedingt, dass das so sein muss, aber so sind die Figuren einfach auch angelegt. Dass sie halt auch merken, irgendwann sagt eine, glaube ich, auch mal irgendwie, wir sind zu alt für diese Branche. In dieser Modebranche muss halt alles knackig und jung und hübsch sein. Und wenn der Sohn dann mal irgendwie da so solche 23-jährigen Models nach Hause bringt und die dann auch dafür instrumentalisiert, Danny Boone noch in die Pfanne zu hauen, dann merkt sie halt auch schon, die Julie Delpy-Figur, dass sie mit denen halt nicht mithalten kann. Wenn er jetzt irgendwie auf die stehen würde, dann hätte sie natürlich ein Problem. Und da kommt dann eben auch ihre Selbstwahrnehmung als die fette 45-Jährige die 45-Jährige mit dem fetten Arsch, obwohl sie wahnsinnig gut aussieht immer noch. Die Selbstwahrnehmung, die sie da artikuliert hat, die hier für das Intro benutzt haben, die kommt dann halt auch daher, dass sie in dieser Modebranche es halt schwierig ist, wenn du alterst. Und findet man unter Umständen dann halt in Paris nicht mehr so den Mann fürs Leben, wenn es nicht gerade Karl Lagerfeld sein soll, dann sieht sie sich halt gezwungen, ob das jetzt in der Wahrheit so ist oder nicht, aber in dem Film ist es so dargestellt, dass sie sich dann halt gezwungen sieht, da muss man dann halt in die Provinz ausweichen und da ist dann halt die 45-jährige Modebewusste aus Paris dann auf jeden Fall noch am oberen Ende der Skala und kann sich da irgendwie den Bauerntölpel mit dem großen Schwanz aussuchen. Wohingegen in Paris ist sie dann eine von vielen und muss halt gucken, weil da sind so viele 23-jährige Modeltypen, die da rumlaufen. Oder andersrum halt Model-Damen, die ihre Konkurrenz darstellen. Und da ist es dann halt schwierig irgendwie, nochmal einen Herrn mit Stil abzubekommen. Und das ist so der Thema, was der Film eben uns so vermitteln will. Und das Ganze aber auf so einer, ja, wir machen jetzt hier mal so Komödie und wir machen mal total progressiv und reden die ganze Zeit über Sex und irgendwann ist es halt einfach ermüdend. Also ich fand's Konzept so an sich von der Idee her, als ich den Trailer auch gesehen habe in der Woche davor, dachte ich, ja, kann man machen, würde ich gucken. Als ganzer Film ist es dann irgendwann zu viel.
Hm. Okay.
Also Punkte vielleicht 5,0.
Ja, das klingt ja fast so, als hätten wir schon viel zu lange über den Film geredet. Naja, man muss ja auch... Ich schreibe nie 0,05.
Fertig. Das ist ja unser einziger Film diese Woche, deshalb habe ich gedacht, die 5 Minuten können wir ihm gönnen.
Ja.
Wo sind wir denn hier heute?
Wir sind bei mir zu Hause.
Ausnahmsweise mal. Deshalb halt es auch so schön. Wir sind in deinem hallenartigen, Tanzsaalartigen Wohnzimmer.
Ja, vor allen Dingen.
Ich weiß gar nicht, ob die Hörer das hören, dass es so halt, aber ich vermute, dass es so rauskommen wird.
Es könnte sein, dass es ein bisschen halt. Es sind halt 35 Quadratmeter mit einer Deckenhöhe von 3,50 Meter. Und ich habe es nicht mehr geschafft, vor der Aufnahme noch schnell überall Eierkartons zu verlegen.
Tja, das ist dann jetzt wohl so. Das
wir muss
dann
jetzt sein. Eine Decke über den Kopf legen können.
Nee, statt einer Decke über den Kopf nehmen wir jetzt die Droge der Wahl zu uns. Was hältst du davon?
Du meinst, das dämpft auch alles?
Ich weiß nicht, aber wir gehen jetzt mal rüber an die Bar.
Wir ziehen mal um. Es kann jetzt sein, dass das Mikrofon mal kurz Geräusche macht.
Ja. Heute ist mal Method Podcasting. Ich darf, das muss aufpassen. Das muss alles drin bleiben. Ja, ich muss aufpassen, dass dieses Kabel nicht abgeht. So. Ihr seid jetzt mit uns hier einmal quer durch den Raum gegangen. Und wir stehen jetzt hinter der Bar. Und der Herr Giesbett macht uns jetzt mal 2 Drinks.
Genau.
Da unten hat sich was bewegt, das soll nicht so sein. So.
Ja.
Ich kann ja derweil mal hier die Atmosphäre anmoderieren. Der Herr Giesbett hat eine Flasche Gin in der Hand. Beef Eater.
Ja.
Und ein Rührglas. Und das sind mal locker 5 Zähl und jetzt sind es 9 Zähl.
Ja, das war vielleicht 7,5.
7,5 mit Aufrundung. Ja. Jetzt kommt Wermut dazu. Die Hörer kennen diesen Drink schon. Wir trinken den ja schließlich dauernd. Was hast du da für einen schönen Wermut heute?
Das ist ein französisches Produkt.
Das war jetzt nicht mehr abgemessen. Das war jetzt... das kann ich nicht aussprechen. La Quintinier.
Ich weiß auch nicht,
wie man das Französisch geht das mit Sicherheit anders. Aber wir bleiben quasi im Land mit dem... Jetzt gehen wir nach Italien, da kommt noch Campari.
Genau.
Misst du das genauso präzise ab?
Ja,
okay.
Natürlich.
Erik hat hoffentlich auf die Skip-Taste gedrückt, weil diese Woche ist die, ist das die Episode Droge der Wahl was länger. So.
Ich geh mal hier rüber.
Komm mal mit dem Kabel hinterher.
Nee, nicht so laut hier.
Eine unfassbare Menge Eis. Jetzt in dieses Rührglas.
Kühlschrank offen.
Der Kühlschrank steht offen. Es ist halt nicht gut, wenn man uns vorher angetrunken hat und dann hinter die Bar schickt. Rumpel. Und jetzt wird gerührt. Also, wir haben zu gleichen Teilen Gin, wir haben diesen französischen Wermut, den wir nicht aussprechen können, und wir haben Campari. Das wird natürlich wieder ein Negroni.
Aber nicht zu gleichen Teilen. Ich mache ja meinen Negroni immer mit ein bisschen mehr Gin.
Ja, ich habe es gesehen, aber da du die letzten beiden noch nicht wirklich abgemessen hast, kann man das nicht mehr wirklich sagen, was da jetzt drin ist.
Ja, das stimmt wohl.
Ich würde jetzt Gläser hinstellen, das wäre eigentlich jetzt meine Aufgabe, wenn ich hier so nutzlos rumstehe, aber ich bin ans Kabel gefesselt.
Ja, du musst halt da drüben bleiben.
Ja, die Droge der Wahl.
Wir können auch gleich das nächste Thema, du kannst ja schon das nächste Thema.
Ich habe das iPad nicht hier, ich habe keine Ahnung, was das nächste Thema ist. Du hast eine Serie gesehen, so viel weiß ich noch, und sie hieß irgendwie wie irgendein Tier. Scorpion heißt die Serie. Wo hast du das geguckt?
Auf, ich komme rüber.
Das gibt noch mehr Hall, wenn du quer das Ding brüllst. Zwei wunderschöne gefrostete Gläser mit nochmal frischem Eis. Das ist ja viel professioneller als jede Droge der Wahl, die wir bisher hatten im Sneakpot. Obwohl, ich kann nicht für 424 Sendungen sprechen, das geht nicht, oder 427.
Ja, die ersten 350 Folgen hatten wir keine Droge der Wahl, 200 Folgen.
Ja, aber getrunken haben wir trotzdem.
Ja, das stimmt.
Also, The Scorpion, wo hast du... Er schmeißt mir Messer auf den Fuß. Wo hast du das geguckt?
Scorpion habe ich bei Netflix entdeckt. Ich habe im Podcast von Tim Ferriss, das ist der Typ, der dieses Buch geschrieben hat, Four-Hour Workweek. Hast du bestimmt schon mal irgendwo gelesen oder gehört oder so.
Ich glaube, du hast es mal erzählt, aber...
Ja, genau. Der macht einen Podcast und der hat diesen Typen, Walter O'Brien, zu Gast gehabt in seinem Podcast. Und dabei haben sie auch über diese Serie Scorpion, die in seinem, also nach seiner Geschichte, aber auch von ihm produziert wurde, das ist so ein bisschen.
Und worum geht's?
Ein bisschen nachrecherchiert. Es geht um eine. Hier ist dein Negroni.
Dankeschön.
Cheers.
Cheers. Das ist ausgezeichnet. Du hast ja noch eine Zitronenzeste und eine Orangenzeste mit da reingetan. Genau wie das gehört. Nein. Und jetzt hat der Herr Giesbert mich, ja, es gehört nur mit einer Orangenzeste, aber eigentlich gehört es beides, weil gehört halt so. Und jetzt muss ich dem Herrn Giesbert wieder folgen, weil der Computer und das Kabel, das ist alles... Ach. Entschuldigung, liebe Hörer, es ist wirklich die unprofessionellste. Du hast dein Glas hier bei mir hingestellt.
Ja, das stimmt nicht.
So, wir sind wieder zurück im Studio, also eigentlich am Esstisch. Ach, die Hörer werden uns Kommentare mäßig um die Ohren hauen, diese Sendung.
Ich glaube nicht.
Also,
meinst du es so schlimm?
The Scorpion. Oder heißt es The Scorpion oder einfach nur Scorpion? Also, worum geht's denn jetzt? Also, jetzt weiß ich, wer der Typ ist.
Genau. Walter O'Brien behauptet, er habe einen IQ von 197, das sei der vierthöchste je gemessene IQ bei Menschen.
Ah.
Ja. Und der hat...
Aber die Skala ist doch sowieso fluide.
Ja, das ist auch...
Ja, wurscht.
Und der hat Leute um sich geschart, die eben einen ähnlich hohen IQ haben und eben dadurch bedingt, so sagt er jedenfalls, so eine Inselbegabung. Also dass sie besonders klug sind, besonders viele Sachen sehr gut können, aber vielleicht sozial auf eine Art seltsam sind.
Das ist ja nicht ungewöhnlich.
Also, genau. Also, ohne jetzt irgendwie gleich in die Autismus-Richtung, hat die letzte Woche irgendwie.
Ja, haben wir letzte Woche Thema
gehabt. Genau. Nicht in diese Richtung gehen, sondern einfach, weil es rational am klügsten ist, bestimmte Sachen bestimmte Art und Weise zu machen. Deswegen machen die auch so. Und er hat halt solche Leute um sich geschart und hat eine Firma, die halt mit dem FBI zusammen irgendwelche Fälle löst. Da sie es aber nicht so gut schaffen, eben zu bestehen in dieser Welt, holen sie sich auch eben Leute, die quasi diese Schnittstelle sind, die eben nicht hochbegabt sind, hochintelligent, aber sehr emotional intelligent. Also die einfach den Genius sagen können, oder den Genies sagen können, so hier, das war nicht klug, wir machen das jetzt mal so. Oder
das die ist eben mein Job. Ich habe so Computerentwickler, die kannst du nicht auf den Kunden loslassen. Die sind in dem, was sie tun, sind die gut. Aber wenn du die mit dem Kunden telefonieren lässt, hast du das heilige Chaos ausgelöst. Und da braucht man dann so Leute, die das kommunizieren.
Genau. Ja. Genau sowas.
Ja,
genau.
Machst du doch auch, oder?
Ist das ja,
so ein Stück weit auch dein Job?
Ja, ich rede halt mit unseren Kollegen und die reden mit dem Kunden, aber die sollen nicht mit den IT-Leuten reden, das wird auch nichts.
Also ich bin ja früher auch mal so ITler gewesen, aber irgendwann haben sie mich dann da so rausgezogen und haben gesagt, du musst da mal das kommunizieren. Ja, du verstehst genau. Die beide Seiten. Das ist
ja genau, das ist ja auch das Spannende, eben wenn du beide Sprachen sprichst sozusagen.
Und hier sind es halt irgendwelche Freaks, die irgendwas, aber sie können es brillant und genau, aber man kann sie nicht so richtig auf die Welt loslassen.
Jemand, der halt den sehr gut Körpersprache lesen kann, so psychologisch sehr gut einschätzen kann, der natürlich dann emotional stärker ist, aber trotzdem irgendwie eigenartig ist. Dann so ein Mathe-Genie und technisches Genie, jemand, der eben solche Sachen sehr gut kann. Und der Anfang war halt, dass die den Elfjährigen, wie heißt der, Walter O'Brien, aus in Irland aufgespürt haben. Der hat nämlich irgendwie die NASA gehackt, weil er sich die Baupläne kopieren wollte und die ausdrucken wollte und über sein Bett hängen wollte. Von der NASA irgendwelche Baupläne.
Und weil es die nicht online gab, hat er sich gedacht, dann hole ich mir
halt direkt. Dann hole ich sie mir halt. Sind ja nicht ernsthaft gesichert.
Ja. Ja. Das ist auch schön. Ich glaube, im deutschen Strafrecht gibt es diesen Hacker-Paragraphen oder einen dieser Paragraphen, dass das Umgehen eines wirksamen Schutzes verboten ist. Und da kann man natürlich auch immer trefflich darüber diskutieren. So, das war doch ganz einfach, das war doch nicht wirksam.
Genau, ab wann ist es denn wirksam? Ja. Nee, das an sich ist ja ein spannendes Thema. Aber ja, muss wahrscheinlich dann irgendwo den Schwellwert.
Okay, und das ist eine Serie, die man, was hast du gesagt, Netflix?
Netflix, genau. Also sie ist schon ganz gut geschrieben. Ist halt schön, diesen Einblick in diese Genie-Welt und gerade diese Schnittstelle, eben das, was wir auf der Arbeit machen, auch zu sehen. Sie nimmt oft Abkürzungen, um eben Explosionen nicht zu zeigen und um nicht...
Okay, da also kommt so, dann der Fernsehbericht, dass das da passiert ist und dann ist es...
Ja, genau, sowas. Oder sie kommen halt einfach zurück und haben es dann geschafft.
Okay.
Und an manchen Stellen denkst du dir so, ja, nee. Also, da kannst du intelligent sein, wie du willst. Das geht nicht. Deswegen ist eine gute Serie, ist gut geschrieben, aber ist so ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen mühsam an der einen oder anderen Stelle. Also, oder ein bisschen übertrieben. Nicht mühsam, ein bisschen übertrieben. Und, ja, aber also ich fand es recht unterhaltsam. Und ich mag halt diese Art von Fernsehserie.
Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, ob da irgendwer Berühmtes mitspielt, aber dann ist mir eingefallen, dass du nicht die richtige Adresse für solche Fragen bist. Deshalb habe ich einfach selber nachgeguckt.
Und ich sehe ganz gut.
Ich sehe einen Flüssigmetall-Terminator. Robert Patrick spielt hier mit, als Cape Gallo.
Ja, genau, das ist der FBI-Agent, der den Walter O'Brien als Elfjähriger schon aufgespürt hat. Und dann später... jetzt eben wieder deren Ansprechpartner zum FBI ist und Ja. Er sieht nicht mehr ganz so frisch aus wie als T-1000.
Das ist richtig. Allerdings, wenn man sich da sein IMDb-Profilfoto anguckt, dann muss ich sagen, Alter. Das ist mal richtig geile Schwarz-Weiß-Fotografie. Und wenn du als Mann so ein bisschen Falten im Gesicht angesetzt hast und das Tattoo auf dem Oberarm, dann lässt man sich so fotografieren.
Das ist schon gut.
Das ist schon ein tolles Foto.
Wirklich, so. Wirklich gutes Bild, ja.
Also ich sehe, was du meinst mit, er sieht nicht mehr so frisch aus. Also man sieht hier deutlich, dass der Zahn der Zeit auch an seinem Gesicht genagt hat. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Und das ist halt mal ein geiles Foto. Ja. Also, falls ihr euch fragt, wo der Flüssigmetall-Terminator mittlerweile rumspringt, Scorpion. Da spielt er einen FBI-Agenten.
Genau, die Staffel?
Staffel, ja.
Kann man auf Netflix gucken. Die zweite. Oh ja, ProSieben Fun.
Wo auch immer das ist.
Gibt's auf seit 20. Januar auf ProSieben, aber ja, mein Gott. Also ProSieben Fun. Wo ist denn? Gibt's ProSieben
Fun? Ja, auf 419 ist das bei dir. Keine Ahnung, nein, irgendwo hin.
Kann nicht sein, da ist D-Max, glaube ich.
Eurosport 2.
Nee, Eurosport 2 ist auf 238 oder so.
Schön.
Ja.
Ich habe mal.
Und auf 486 ist Dreisat.
Ist ja alles sehr ordentlich bei dir.
Ja.
Ja.
Muss nur wissen, wo. Auf 161 ist die ARD.
Was? Hilfe. Okay, bevor wir das vertiefen und uns zu diesen Zahlen verhindern, müssen wir zum nächsten Thema, das du jetzt anmoderieren wirst, weil ich hier auf diesem iPad leider die falsche App gerade habe. Ne?
Wie, du hast die falsche App?
Jetzt habe ich es wieder. Ja. Kein Kogumee-Festival, da hätte ich auch drauf kommen können.
Ja, genau. Der Grund, weswegen wir so ein bisschen angeschossen sind. Sag mal, hast du doch so einen Plan mitgenommen, was wir heute gegessen
haben. Wo habe ich den? Ja, hier ist er. Da. Sollen wir das vorlesen?
Ja, nicht vorlesen, aber wir sollten, können schon mal so quer drüber gehen. Also, das Rheingau-Gourmet-Festival ist ja hier im Rheingau ein
Gourmet-Festival.
Mittlerweile 14 Tage oder so geht das, wo jeden Tag Mittagessen und Dinner und alle möglichen Sachen sind. Und Weinverkostung, wo man irgendwie Champagner, der 100 Jahre alt ist, trinken kann. Und Rotweine aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts und so Sachen.
Das ist eigentlich nicht meine Preiskategorie. Aber man muss da mal so über den Schatten springen und muss einfach mal sich vom Herrn Giesbert überzeugen lassen.
Dass ich habe mir die letzten 5 Jahre, glaube ich, schon jedes Mal darüber erzählt.
Die Hörer wissen das ja auch. Die langjährigen Hörer wissen ja, dass du jedes Jahr davon erzählst. Und ich dann immer sage, oh mein Gott, warum war ich da nicht?
Genau.
Und dieses Jahr, die Hörer, die wirklich jede Folge hören, wissen ja auch, dass du, glaube ich, vor Weihnachten irgendwann,
ja, so
in einer der Folgen hast du dann auch gesagt, hier Krüger, jetzt bestellen, sonst jammerst du wieder. Und diesmal habe ich es gemacht.
Genau.
Und
wir reden über die Abschlussveranstaltung, die Haus- und Küchenparty im Kronschlösschen in Hattenheim. Das Konzept ist so, die laden da 8 Köche oder 10 Köche ein.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genau. Köche und 2.
Genau. Ja, wobei der eine Koch ist der Hattenheimer, also der vom Kronschlösschen. Das heißt, okay. Die laden 8 Köche ein. Der aus Hattenheim hat einen Stern. Es sind 2 Sterne-Köche da gewesen.
Genau, Tanja Granditz und Gerhard Wieser haben jeweils 2 Michelin-Sterne. Michelin, Entschuldigung. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ein-Sterne-Köche. Allein 6 Köche mit jeweils einem Michelin-Stern. Allein das ist schon Wahnsinn. Und dann hast du noch 2 Sterne-Köche dabei. Das heißt, du hast hier insgesamt 10 Michelin-Sterne versammelt.
Das Tolle ist halt, jeder kocht ein Gericht. Die Köche an sich sind dort vor Ort.
Ja.
Und kochen und
bereiten. Die stehen direkt dahinter und reichen dir den Teller.
Das ist genau, man geht dahin, die bereiten den Teller zu. Mit allen Finessen, hier was drüber, da schmieren, da das, da ein bisschen, 2 Tropfen davon, das dazu, gebraten, zack, raus. Und dann
ja, und nicht raus zum Kellner,
genau,
sondern
zu dir.
In dem Augenblick Teller hochnehmen, dich angucken, dir ins Gesicht lächeln und sagen, bitteschön, lassen Sie sich schmecken. Und du kriegst den Teller von dem. Und wenn du während der es zubereitet noch eine Frage stellst oder so, dann sagt er halt, ja, das ist hier irgendwas.
Die freuen sich, die. Ja, genau. Ich finde das so cool. Man kann ja eigentlich mit denen reden. Also irgendwie war es heute ein bisschen stressig. Die letzten Jahre war es da irgendwie besser. Dass man wirklich entspannt mit den Köchen auch plaudern kann.
Ja, absolut. Also ich verstehe schon, dass du, wie, was du erzählt hast, dass es letztes Jahr irgendwie kommunikativer war. Aber es war trotzdem noch cool. Also der Typ bei dem Fisch zum Beispiel, muss ich raussuchen, wie er heißt.
Der, mit dem, der den Waller aus Würzburg gemacht hat.
Benedikt Faust aus Würzburg, Hotel Rebstock. Der war ja super drauf.
Der war so lustig.
Ja, dann irgendwie so, ja, ja, das. Und wie schmeckt's? Und dann wollte er wissen,
die Herren, wie schmeckt's euch? Der irgendwie, ja, so, genau. Ist das denn gut? So, die Herren, wie schmeckt's? Das war so gut.
Genau.
Der hat einen Waller gemacht. Du hast ja vermutet, dass ein Waller ein Barsch ist. War aber gar kein Barsch.
Naja, das hat, das, genau, ich keine Ahnung. Man liest dann immer irgendwelche Fische, die man isst. Und ich hatte so in der letzten Zeit immer das Gefühl, wenn ich irgendwo im Restaurant irgendeinen so absurden Fisch gegessen habe, von dem ich noch nie gehört habe, dann google ich den immer. Oder beziehungsweise ich gucke in den Wikipedia nach. Und egal, was ich esse, es steht dann immer da, gehört zu der Familie der Barschartigen. Und dann denke ich mir immer so, ja, kann nicht sein, dass alles, was ich esse, ein Barsch ist. Und deshalb hatte ich dann den Gag gemacht, dass das mit Sicherheit ein Waller ein Barschartiger ist. Nein, stellt sich raus, ein Waller ist ein Wels. Ein Flusswels, der auch mal in Seen mit schlammigen Böden lebt, aber eigentlich lieber im Fluss. Und ja, den haben wir dann gegessen. Mit Blutwurst.
Mit Blutwurst und ein bisschen so ein Püree irgendwas.
So ein Püree und mit Blumenkohl.
Warte, ich hab's doch hier Blumenkohl stehen. Blumenkohl und Bohnen. Ja, die Bohnen waren aber in so...
Die Bohnen waren so in Fäden geschnitten.
In so Fäden geschnitten.
Das sieht aus wie Nudeln. Genau, aus der Entfernung haben wir gesagt, ja, da hat er noch grüne Nudeln. Stellt sich raus, hinterher, wenn du da reinbeißt. Das sind keine Nudeln.
Das sind Bohnen.
Das sind die Bohnen, okay.
Das war richtig toll.
Das war sehr raffiniert.
Das war wirklich raffiniert.
Aber später, als wir nochmal vorbeigelaufen sind, hatte den Fisch dann härter angebraten.
Da hat er mehr Rost darum
gehabt. Ja, die Stücken, die wir hatten, die hatten eigentlich keine braunen Stellen.
Ja.
Und später hat er dann mehr Gas gegeben.
Ja, er hat auch mehr Zeit gehabt.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Die Schlange war ja, da haben wir ja 10 Minuten angestanden oder so.
Ja, stimmt, da standen wir. Irgendwie standen wir heute auch irgendwie viel, viel an.
Oh, aber was war dein Highlight? Möchtest du hier die Liste? Wenn wir schon mal an einem Raum aufnehmen, können wir uns auch mal die Liste hinherreichen. Das geht ja sonst nicht.
Also das Onglet war sehr, sehr gut.
Oh, nehme nicht mein Highlight weg. Entschuldigung.
Nee.
Wenn es dein Highlight ist, dann ist es so, aber das Grüne war auch geil.
Das Grüne war super. Von Gurke, Basilikum, Curry, Anis, Topika, Pistazien. So, da stehst du da und denkst du so, was denn ditte?
Ja, genau.
Und dann gehst du da hin und das war so gut. Das waren so Perlen, die warm waren und da war so eine Basilikumcreme dazu und es war curryartig und es war ein Mini-Gürkchen.
Aber Curry, das Wort also, Curry ist vollkommen fehlleitend. Was in meinem Kopf bei Curry nicht dabei ist, das war da überhaupt nicht dabei. Aber diese Perlen, das muss dieses Topika gewesen sein. Ich habe ja keine Ahnung, das müsste man auch mal googeln. Der Herr Giesberg googelt das jetzt mal. Das war halt irgendwie auf einem Teller 4 verschiedene Schattierungen von Grün. Oder wahrscheinlich 6 Schattierungen.
Topika, Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie.
Das
was ist das denn?
Jetzt kannst du mir mal den Link schicken, weil mein Finger, ich habe, glaube ich, so ein bisschen...
Ach, du bist...
Der tut jeden Morgen weh, seit 2 Monaten, das ist nicht gut. Wenn jemand einen guten Rheumatologen in Frankfurt kennt, könnt ihr mir mal eine Mail schicken, robert@sneakpot.de. Das wollte ich jetzt aber nicht gesagt haben, gib mal diesen Zettel wieder her. Also grüne Gurke, Basilikum, Curry, Anis, Topika und Pistazien. So einen grünen Teller habe ich noch nie gegessen. Das war nur grün. Es gab nichts anderes auf diesem Teller als grün.
Alle Schattierungen.
Aber unterschiedliche Schattierungen, unterschiedliche Konsistenzen, unterschiedliche Geschmäcker. Und es war unfassbar fantastisch. Und es war vegetarisch. Also nicht, dass ich jetzt was gegen vegetarisch habe, aber
das war einfach so toll.
Eine Wucht, dieser Teller.
Ja.
Das war aus von Tanja Granditz, 2 Sterne, Restaurant Stucki in Basel.
Und das, was da drunter steht, die Tortelloni, Kamut, Tortelloni, Spinat, Zirbennüsse, Taleggio und schwarzer Trüffel.
Das war auch ziemlich geil.
Aus Hotel Castell, Dorf, Tirol, Südtirol. Das war auch krass. Das war...
Dieses Nussige mit dem Trüffel,
ja,
und dann diese Tortelloni und dieser weiße Schaum, der da drunter war.
Das war so krass.
Ja.
Boah. Auch so aromenreich. Also das finde ich halt immer das Spannende.
Ich glaub, wenn die Hörer denken sich gerade, ihr Idioten, was soll das? Ich sitze hier in der S-Bahn.
Genau.
Und jetzt erzählen die mir hier irgendwas.
Ich will einfach nur einen Kaffee.
Genau. Oder ich habe einen Kaffee und der ist scheiß bitter, weil ich irgendeinen 2,90 Euro Kaffee am Bahnhof irgendwo gekauft habe. Und der ist halt scheiße und ich weiß, dass der scheiße ist, aber ich muss wach werden. Ich kenne ja diese Situation, man weiß eigentlich, wie richtiger Espresso geht, aber man kauft diesen Müll trotzdem, weil man braucht das Koffein.
Wie fandst du eigentlich den Espresso?
Der war auch
ganz am Schluss haben wir...
Also ich hatte Cappuccino, aber der war ziemlich
mit Herzchen.
Gut. Der war ziemlich gut. Und Latte war drauf und so.
Ja,
der war gut. Also ich weiß nicht, wie der Espresso an sich...
Espresso war auch gut.
Die Milch macht das ja normalerweise, die glättet ja so ein bisschen drüber, wenn der Espresso nicht perfekt ist, aber das war schon okay. Also mein Highlight, jetzt habe ich am Mikro gewackelt, ich entschuldige mich förmlich. Mein Highlight war... Wo ist er hin? Der Weideochse? Nein. Hier. Hubert Oberndorfer. Obendorfer, Entschuldigung. Landhotel Birkenhof, Neuburg vor... Wald. Neuburg vor Punkt Wald.
Vorm Wald.
Vorm Wald. Vom Wald, was auch immer. Ein Onglet. Kannst du mal Onglet googeln?
O-N-G-L-E-T. Also Topeka habe ich schon mal nicht gefunden. Da komme ich immer nur auf die Gesellschaft für...
Also ein Onglet muss irgendein Stück, ein bestimmtes Stück Fleisch sein. Der Herr Giesbert wird uns gleich aufklären.
Nierenzapfen.
Das ist ein... Also guck mal, wenn da jetzt Nierenzapfen gestanden hätte, dann hätte ich das nicht mal angefasst. Aber es war ein unfassbar gutes Stück Fleisch. Es war so, dass diese Konsistenz...
Zwerchfell. Es ist um Zwerchfellpfeiler. Zwerchfellpfeiler. Das sind Wörter, die habe ich noch nie mal gehört.
Also ein Onglet. Wenn ihr jemals irgendwo auf der Karte ein Onglet seht, dann kauft das. Egal wie absurd das klingt. Das war ein unfassbar zartes, weiches, auf den Punkt zubereitetes Stück Fleisch. Sowas habe ich noch nie gegessen. Darauf war so ein bisschen Fleur de Sel gestreut. Dazu gab es getrüffelte Topinambur-Püree. Das war das so drunter. Da konnte man da so dran schmieren, so ein bisschen.
Oh, das war so
gut. Und Spitzkraut. Und dazu habe ich getrunken einen Spätburgunder.
Stimmt, du hast da auch noch schön den Rotwein dazu gehabt.
Ja, hier erste Lage. Wahnsinn. Also das war mein Highlight, das war die Kombination. Gegessen auf so einem Apothekerschrank im Gang. Das war jetzt ein bisschen vielleicht nicht so die also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Wenn man einen Tisch ergattert hat, ist man ja schon der König da.
Aber wir haben das einmal gemacht mit Tisch, aber das ist irgendwie blöd. Also letztes Jahr waren wir auf der Eröffnungsfeier, da ist halt ein großer Saal, also ein großer Saal, so.
Okay.
Weiß ich nicht, 80 Meter lang oder so. Also wirklich ein großer Saal. Und da organisierst du den Tisch und dann gehen irgendwie, wenn du zu viert bist oder so, gehen immer zwei was zu essen holen und zwei warten halt oder so.
Ja, und halten die Plätze frei.
Genau. Aber jetzt, wir sind halt immer rumgegangen und haben uns halt einfach Plätze gesucht. Ich finde es auch einfach viel schöner, da einfach
rumzulaufen. Ja, das Rumlaufen ist toll. Aber was halt schwierig ist, ist, dass man halt dauernd irgendwie einen Teller in der Hand hat mit fantastischem Essen drauf und dann halt nicht schnell genug was zum Sitzen findet und dann halt irgendwie so... Okay, dann setzen wir uns hier aufs Fensterbrett oder
stehst im Gang
und oder dann stehst du im Gang und so. Man kann das anders machen, wenn man will. Mhm. Aber wir hatten halt so diese Mission, so wir müssen alles probieren und wir müssen überall hin und ja, dann isst du es halt im Stehen und das ist auch okay. Aber wenn du hinterher dann guckst und denkst, ja, das ist fantastisches Essen von diesem Zwei-Sterne-Koch. Und das habe ich dann da so im Stehen an der Ecke gegessen. So, ja, okay, das ist dann halt so. Aber ich meine, es schmeckt ja nicht weniger gut dadurch.
Ja, aber auch wir haben zum Beispiel noch gar nicht über diese Tranche vom Skrei, von diesem Kabeljau aus Norwegen oder so ähnlich.
Ja, ich habe nachgeguckt. Das ist ja der nächste absurde Fisch, wo ich dachte, bestimmt ein Barsartiger. Habe ich nachgeguckt, ein Skrei, jetzt Bildungsfernsehen hier an der Stelle. Ein Skrei ist ein Kabeljau. Und wenn ein Kabeljau in der Ostsee lebt, dann ist es ein Dorsch. Aber der Atlantische, der arktische Kabeljau heißt in Norwegen Skrei. Und wir haben einen Skrei gegessen, also einen arktischen Kabeljau. Vom Herrn...
André Großfeld aus...
Ich hätte Andreas gesagt, aber du André, okay.
André Großfeld aus der Villa Merton in Frankfurt.
Genau.
Die ja bis vor kurzem 2 Sterne hatte durch den... ich weiß nicht mehr, wie der Koch heißt. Die war letztes Jahr da. Der André Großfeld, der hat früher in Dorheim gekocht, bei Friedberg.
Die Villa Merton ist doch so ein... Das ist doch so ein Club.
Genau.
Und der Koch, der da drin war mit den 2 Sternen, der war den Clubmitgliedern zu progressiv.
Ja, der hat nur aus der Region gekocht.
und halt so ultra 2 Sterne Haute Cuisine, bam. Und ich habe irgendwie
gelesen. Ich hatte einmal das große Glück, meine Eltern waren der Meinung zu ihrem Hochzeitstag, wir gehen mal in die Villa Merton. Und okay. Ich durfte mit. Es war der Hammer. Es war unglaublich. Habe ich, glaube ich, auch im Podcast erzählt. Es war so krass. Es war alles so aus der Region, irgendwie Nachtisch aus Karotten. Mhm. Süße Karotten, weil irgendwas. Und das Coole war, meine Mutter hatte irgendwie an Weihnachten so ein. Da konnte man einen Tag quasi bei denen mitlaufen. Also. So, du bist in der Küche und gehst mit einkaufen und abends guckst dann, wie die kochen, schnibbelst so ein paar Sachen mit, aber dann gehst du wieder an die Seite, isst ein paar Sachen von denen, die die gekocht haben. Das heißt, der hat dann abends so die Runde gemacht, nachdem wir da gegessen haben, kam auch an unseren Tisch und meinte zu meiner Mutter so, dich kenne ich, du warst ja schon mal bei uns. Wollt ihr mal mit in den Keller, Küche gucken kommen und so? So, oh ja, das wäre toll. Und dann sind wir halt in den Keller und dann hat er uns noch seinen Vorratskeller gezeigt, wo er irgendwie Vogelbeeren einlegt und alles Mögliche. Nee, die sind nicht giftig.
Vogelbeeren, erinnerst du dich noch an den Vogelbeerenbrand in Wien?
Oh, das war nicht gut.
Naja, das war okay. Aber irgendwie 0,1 oder 0,2 Liter kosten 140 Euro.
Ja, genau.
Und dafür war es nicht okay.
Also, ja, der hat halt irgendwie 15 Gläser Vogelbeeren da rumstehen gehabt.
Die sind ja giftig an sich, ne?
Ja, gut, aber der muss halt größere Mengen essen. Nee, hier in Deutschland kann man alles essen. Ich esse alles, sagt er.
Fliegen, Knollenblätterpilze, kann man, das ist echt kein Problem.
Ja,
kommt auf nicht Naten, don't try this at home.
er hat uns halt irgendwie seinen Keller gezeigt, seinen Vorratskeller und alles. Also das war echt cool. Krass. Aber der ist jetzt, wie hieß der denn? Matthias Schmidt hieß der. Der ist jetzt, ich weiß gar nicht, irgendwo nicht mehr ganz so fancy
Also jedenfalls habe ich irgendwann gelesen, dass die Mitglieder...
Die hatten, glaube ich, gegenseitig keinen Bock mehr aufeinander.
Ja, so ungefähr. Aber
der hatte keinen Bock mehr, Schnitzel mit Pommes zu machen oder Schnitzel mit Bratkartoffeln.
Genau, das ist
der Punkt. Das wollen die halt.
Da sind so Leute in dem Club Mitglied, die halt irgendwie Kohle haben, aber halt, also ich kann jetzt nicht über die Leute urteilen, ich kenne die nicht, aber das habe ich gelesen, dass es halt hieß, dass die Leute gesagt haben, die wollen auch mal was Gutes, Bodenständiges und im Zweifel halt auch mal Schnitzel mit Pommes oder mal Kartoffelsalat oder sowas. Und er macht dann halt immer nur so abgeflogene Sachen, irgendwie so 3-Sterne-Menü.
Also dieses Essen da, das war der Hammer.
Und ich meine, jetzt haben sie den Kerl am Start, der ist ja, also der ist ja nicht minder verrückt.
Der ist super. Wir waren bei dem in Dorheim mal essen.
Das ist bei Friedberg, ne?
Bei Friedberg, genau.
Ein Kumpel von uns, auch ja. Ein Hörer hier vom Sneakpot.
Grüße genau.
Nach Polen.
Grüße. Und der hat da in Friedberg schon total abgefahren gekocht und jetzt auch hier. Und das, was er heute gemacht hat, das war auch... Wir standen ja davor...
Wo diese Bärlauchcreme mit der... War das Sahne? Ich weiß nicht, was das war, was da aus diesem Ding kam. Deine Mutter hat ihn dann ein bisschen herausgefordert, als sie gesagt hat, jetzt kommt die Farbe. Und er dann sofort meinte, das ist keine Farbe, das ist Bärlauch. und dann hat er da diesen Skrei drauf und dann dieses Brot, wo dann in dem Brot diese Ochsenschwanz, was aber so ein bisschen an Blutwurst erinnerte. Jetzt sagen, irgendwie...
Da steht noch Rhabarber. Wo war denn der Rhabarber?
Da steht Rhabarber. Ich bin noch nicht fertig, da war kein Rhabarber. Irgendwo war da sicher auch Rhabarber. Was steht da noch? Ah, diese Polenta. Diese Bärlauchpolenta, das war diese grüne Creme. Ja, das war das im Grunde, was er da gerade gekocht hat.
Das war so gut.
Wahnsinn. Und dieses, also meine Freundin zum Beispiel hatte überlegt, also ich hatte das ihr erzählt, dass ich hier hingehe beim Gourmet-Festival, aber sie ist Vegetarierin. Sie isst zwar Fisch, also eigentlich ist sie Pesketarierin, heißt das, glaube ich, dann. Also wenn man Fisch isst, aber ansonsten kein Fleisch, kein Hühnchen, aber Fisch. Aber ich glaube, sie hätte keinen Spaß gehabt, weil bei allen Fischgerichten ist dann irgendwie, hier ist dieser Ochsenschwanz dabei. Und bei dem anderen Fisch war die Blutwurst dabei. Also selbst die Fischgerichte, das Einzige, was gegangen wäre, war hier diese Zweierlei vom Thunfisch. Ja. Das fand ich auch toll. Der Teller war auch der Wahnsinn.
Boah.
Und dann gibt's
Grapefruit auf dem Hauptgericht.
Ja, Grapefruit an Zweierlei Thunfisch mit Avocado und mit Koriander. Und also kulinarisch war das schon ganz weit vorn.
Ja.
So, liebe Hörer, jetzt haben wir euch sehr, sehr viel Hunger gemacht. Ihr geht dann jetzt einfach mal, steigt jetzt aus eurem Zug aus und geht dann da beim Ditch hin und kauft. Macht das nicht. Geht einfach, kommt, könnt 10 Minuten zu spät zur Arbeit kommen, ihr geht nochmal in die Innenstadt und holt euch da irgendwas Ordentliches.
Genau, in so einem Gummilitschen, kleine Bärlauchpasta auf so einem Ciabatta oder so.
Ja, ist irgendwo wenigstens eine ordentliche oder Bäckerei.
Im Tatar, diese getrocknete Tomate auf dem Tatar.
Ja, überhaupt der Tatar mit diesen Mini-Kapern.
Oh, das war in diesem, so gut.
Die Hörer tun mir echt leid. Ja. Ich tue mir selber leid, wenn ich diese Sendung nachhöre in 3 Wochen.
Ich habe noch gar nicht erzählt. Ich war ja letzte Woche nicht da. Ich war ja in Hamburg mal wieder zum... Also ich war nur einen Tag, einen Abend in Hamburg, denn unser lieber Freund Mario Kappes hat im Löwen aufgehört.
Was?
Ja.
Also nicht, dass ich das nicht wüsste, aber ich wollte jetzt mal an der Stelle adäquat reagieren.
Ja, er hatte gestern, also am Samstag, den 12. März, seinen letzten Tag.
Der Head Bartender, unsere Lieblingsbar in Hamburg, das Lillion, in
der Rathausstraße. Ich habe ja da diesen Monat gearbeitet und da habe ich halt einen Monat mit ihm zusammen quasi jede Schicht gemacht.
Ja. Und der hält jetzt auf.
Der
und hat aufgehört.
Genau,
und der geht jetzt. Du warst kurz vorher nochmal da.
Genau.
Was gab's? Was hast du getrunken?
Ich war mit Kasi hier, meinem Mitbewohner, waren wir oben.
Ja.
Und haben uns vorher mit ihm zum Tartar-Essen getroffen, deswegen bin ich jetzt gerade darauf gekommen, im Café Paris.
Ja, man isst ja immer Tartar, bevor man in den Löwen... Also zumindest machst du das so und ich mach das so,
so. Entweder gehe ich Tartar essen oder ich gehe zu Daniel Wischer und esse Fisch und Chips. So einfach reines Fett.
Okay. Ich gehe immer auf der anderen Straßenseite ins Café de Paris. Café de Paris, genau.
Oh nee, Café Paris, Entschuldigung.
Wie auch immer. Also jedenfalls gehe ich da rein und esse ein Steak Tartar und mit Pommes und gib ihm. Es gibt ja auch das Angebratene, wie heißt das? Patata de irgendwas, wo sich so ein bisschen anrüsten, oben und unten, aber nee, roh.
Roh,
genau. Richtig roh.
Genau, und dabei hat er schon gesagt so, ihr kriecht euch heute raus.
Ja, so ähnlich wie der Herr Meier damals beim Forentreffen gesagt hat, ihr kommt hier nicht lebend raus. Diesmal hat er euch immerhin gesagt, ihr kriecht hier raus.
Genau. Ja, wir waren natürlich Punkt 18 Uhr da, haben dann noch irgendwie 2 Plätze ergattert. Weil irgendwie,
also ich bin ja im Löwen auch schon mal nicht ganz aufrecht raus.
Echt?
Also die Details erzähle ich dir offline.
Das hast du dir doch gar nicht erzählt.
Das weiß auch keiner, außer Mario und mir. Und ich weiß nicht mehr alles. Also das
ist sehr angenehm. Ja, jedenfalls, wir haben halt... Ja, weißt du so... Ja, mit was fängt man an? Negroni, ja, Mario hat einen mitgetrunken und so. Und wie, du, irgendjemand hat dann gemeint, so, du trinkst ja in der Schicht. Oh, soll er mich halt rausschmeißen?
Eine Woche bevor man aufhört, ja, schmeiß mich doch raus.
Ja, aber also, ich habe ja damals mit ihm schon den einen oder anderen Negroni zu Beginn.
Ich sag mal,
das mache ich ja heute noch so. Das mache ich ja heute, wenn ich irgendwo Cocktails mache, trinke ich ja vorher immer Negroni.
Ja, schon.
Das ist mein Groove, weil ich so gelernt habe.
Ja. Also ich sag mal, während der Schicht, also wenn wir jetzt irgendwo auf einer Party Drinks machen oder so, dann trinken wir natürlich nicht viel, aber ein Drink oder also ein Dark and Stormy oder ein Negroni am Anfang, der gehört einfach dazu. So 5 Minuten bevor die Gäste in die Location stürmen, haut man sich, also muss man den noch mit der Barcrew zusammen, so
genau,
einen schönen schön. Abend.
Ja.
Und dann probiert man natürlich dauernd die Drinks, die man mixt. Immer so 2 Tropfen, 3 Tropfen irgendwie.
Ich hatte aber jetzt auch irgendwann schon mal einen Abend, wo ich
ja, klar,
zum man Ende kann. Hin degeneriert bin. So, du musst halt ja nicht mehr nach Hause fahren, oder? Aber das macht Spülen einfacher. Ja, jedenfalls war ich da in der Hansestadt und es war ein toller Abend. Ich habe nochmal einen Professor Langnickel.
Ja, ich habe jetzt auf der Facebook-Seite und auch auf dem...
Sherry, alles da. Wir hätten Professor Langnickel. Warum haben wir Negronis gemacht?
Tja, wir ziehen jetzt nochmal Richtung Bar, aber das machen wir eh gleich nochmal. die Social Media Timelines waren auch voll jetzt. Also du warst ja eine Woche vor seinem letzten Tag da. Ja,
was glaube ich ganz gut war, weil so hat man Zeit nochmal zu planen.
Ja, absolut. Also der schön, letzte Abend, da gab es ja Videos auf was? Facebook, glaube ich, wo Papa Schlumpf in der ersten gleich vorne stand.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, da gleich vorne, hier erste Reihe, wenn du klingelst, gleich der zweite, der reingelassen wird, ist Papa Schlumpf gewesen. Das ist jetzt alles Inside-Baseball für die Leute, die nicht in der Cocktail-Szene drin sind, aber da war es wohl richtig voll in der Bar. Insofern hast du es, glaube ich, alles richtig gemacht. Und da sind noch mal viele Professor Langnickel getrunken worden. Ja. Weil den hat Mario ja erfunden.
Ja. Custamato gibt es nicht mehr. Nee, wollte ich auch trinken, aber ist leer.
Hast du mal eingetrunken?
Ja.
Okay, ja, ich auch.
Aber im Vortreff. Nee, und vorher auch schon mal.
Ich habe beim 31C3 habe ich Custamato getrunken.
Ja.
Sehr fein. Aber da war Bettina zum Beispiel. Da war Betty noch da.
Oh ja, die macht jetzt einen Chuck Club.
Chuck Club. Ja, alles heute Themen für Leute im Sneakpot, die sich denken, warum habt ihr da nicht eigentlich eine eigene Sendung für? Habt ihr natürlich recht, aber irgendwie sind wir gerade so in der Laune und müssen da jetzt drüber reden.
Genau.
Nächstes Thema. Der Herr Giesbert hat geheiratet.
Das ist richtig.
Jetzt geht er gerade auf den Balkon, deshalb muss ich das Loch jetzt zumoderieren. Der Giesbert hat kürzlich geheiratet, die große Party steigt allerdings erst noch. Das war jetzt erstmal die...
Genau, wir haben erstmal standesamtlich geheiratet.
Die standesamtliche Hochzeit und...
wir beide haben das große Glück, dass vom Old Cuban trinken noch ein bisschen Bollinger übrig geblieben ist.
So, das ist der Champagner. Jetzt trinken wir Champagner, weil wir ja noch nicht genug haben. Herr Giesbert, halten Sie das mal ruhig. Wie sieht das denn aus?
Da ist nicht mehr viel Pellage da.
Nein. Ach, naja, ein bisschen. Bollinger. Unser Lieblingschampagner. Naja, sagen wir mal unser Haus- und Hof-Champagner.
Der Haus- und Hof-Champagner vom Le Lion und wir sind halt Fanboys. Cheers.
Cheers. Schenken die nicht Lenzen aus, wie man so schön sagt? Egal.
Kill that cat.
Ah, that kills a cat.
ja, so ist es richtig. Wir haben standesamtlich geheiratet im kleinen Kreis, also quasi nur Family und Trauzeugen.
Ja, nicht mal ich war eingeladen.
Nee.
Also ich bin ja nicht Family, also habe ich Pech gehabt.
Nee.
So ist das.
Du hast keinen meiner zahlreichen Anverwandten bisher geheiratet, also bist du noch nicht Familie.
Lass mich überlegen, nein, habe ich nicht.
Nein.
Also zumindest an die Abende, an die ich mich erinnern kann, habe ich keine deiner Verwandten geheiratet. Ich kann mich nicht an alle Abende erinnern, aber weil ich das überblicke, habe ich keine.
Ja, genau.
Ja, deshalb war das völlig korrekt, dass ich nicht eingeladen war.
Genau, wir haben hier in Wiesbaden im Standesamt geheiratet, sind dann in einen Burgerladen bei uns in der Nähe gegangen.
Was, ihr seid nach eurer Hochzeit
ja, geil, oder?
Burgerladen? Das ist ja absurd.
Das war total cool, weil wir sind da hin. Ich möchte nicht sagen, wir sind Stammgäste, aber wir sind schon regelmäßig da und kriegen auch immer Platz.
Das, so muss man sich seinen Burgerbräter warm halten. Das ist ja völlig richtig.
Genau. Und gab es ein paar Vorspeisen so ein bisschen. Und hier direkt neben uns steht übrigens der Brautstrauß. Das ist der Brautstrauß.
Was?
Ja.
Kannst du den kurz nach mir werfen? Nein.
Wieso willst du auch eigentlich? Ich kann mal ein Foto von der Aufnahmesituation machen.
Oh Gott, warte, ich muss mich hier mit meinem Champagner positionieren. Nein, ich will doch gar nicht auf die Homepage. Ich verstecke mich mal hier hinter meinem Champagner. So. Herr Giesbert hat mich fotografiert.
Ja, jedenfalls gab es dann so irgendwie so ein paar Tapas, ein bisschen.
Tapas im Burgerladen?
Ja, Redneck-Tapas.
Redneck-Tapas.
Brot und Bacon Jam. Geil.
Okay.
Oh, habe ich dir mal meine Bacon Jam zu probieren? Lass uns nach der Sendung, wir müssen noch Bacon Jam
okay,
essen.
Okay, gerne.
Also Bacon-Marmelade. Und so ein bisschen. Und dann gab es halt Mini-Burger.
Okay.
Und als wir da dann gut gesättigt waren, sind wir noch kurz hier in der Bar versackt, so von um 18 Uhr bis um 1 oder so.
Wer ist in dem Fall wir?
Ja, die Verwandtschaft und Trauzeugen.
Okay, also 40, schon noch eine größere Gruppe.
40 Leute.
Alles klar.
Ja, ich bin halt mit meinen Cousins, Cousinen, also mit meinem Cousin und meiner Cousine quasi wie Geschwister aufgewachsen. Und zusammen mit meinem Bruder haben die halt jetzt 8 Kinder. Und dann auch meine Eltern und bei der Jenny auch noch ein bisschen Verwandtschaft. Ja. Und ja, das summiert sich halt ganz schnell.
Also, ja, klar. Logisch.
Ja, genau.
Und ja, meine Family ist ja komplett in Berlin. Also wenn ich irgendwie hier eine Feier mache, dann ist halt keine Family dabei. Das ist bei euch schon anders, ne? Mhm.
Bei uns sagt man nur so, ja, vielleicht am nächsten Wochenende stehen sie alle
davon. Und dann steht da 20 Leute oder 30.
Ja, ja. Was auf der anderen Seite natürlich cool ist, so, ja, sollen wir was machen?
Ja, klar.
Das ist auch ganz cool. Also wir haben dann hier noch eben Nachtisch gegessen, irgendwie Kuchen und so weiter. Und
deshalb ist ja da auch dieser schöne goldene Ring jetzt an deiner Hand.
Genau, hier,
genau. Fesch, fesch.
Der hat schon die ersten Macken.
Ja, das ist Gold, das geht schnell.
Ja, ja, genau.
Ich habe auch mal einen goldenen Ring getragen, ist lange her, aber...
Du hast einen goldenen Ring getragen? Warst du mal verheiratet?
Nee, ich war nicht verheiratet, aber es war... Ach, das war... Ich war jung und brauchte einen
Nee, erzähl, wieso hast du einen goldenen Ring getragen?
Ach, das war so ein Spleen. Ich wollte halt mit deiner damaligen Freundin mal der Meinung, dass das mal gut wäre.
Ach so, so als übertriebener Freundschaftsring.
So ungefähr, ja.
Okay, cool.
Und der war auch aus, ich weiß gar nicht, 750er Gold. Also im Grunde war ich wie Butter.
Ja,
und das, also das der
kann ich auch, was der ist, aber ich kriege ihn auch im Moment
nicht. Nee, lass gut sein. Der hatte auch jeden Tag eine andere Form. Das war irgendwie...
Eine andere Form?
Ja, ja. Also okay. Rund war der nur die ersten 10 Minuten. Und danach, also 750er Gold ist wirklich weich wie Butter. Also das, da muss man irgendeine härtere Legierung nehmen. Das würde ich nie wieder kaufen.
Ja.
Ja, und das hat er ihn tatsächlich runterbekommen. Steht da euer Name drin so?
Ja.
Aha. Und ein Datum oder was steht noch
drin? Ja, genau. Da steht 11.3.
11.3. Okay. Ja, ja. Nun denn. Er ist ja recht schlicht, ne? Er ist schön, aber ja, er ist genau. Recht schlicht.
Ja.
Also es ist einfach ein goldener Ring.
Ja, genau. Also wir wollten...
Ohne jegliche Verzierung.
Wollten da nicht... Sagen wir so, für die große Feier im Oktober sind uns andere Sachen wichtiger.
Okay.
Und wir wollten den Ring quasi als Zeichen der Verbundenheit, aber nicht dann selbst geklöppelt mit allem Möglichen.
Jetzt wollte ich das Licht, jetzt hat der Herr Giesbett mir hier sein Handy gereicht und dann habe ich das Licht kaputt gemacht.
Ja, also wollten da nicht, gibt ja alle möglichen Sachen, dass man Mischlegierungen hat und so weiter. Wir hatten, was ganz lustig war, als wir die Ringe aussuchen gegangen sind, hatten wir uns überlegt, oder haben wir erst hinterher darüber gesprochen, dass eigentlich beide so die Idee hatten, einen silberfarbenen Ring, ob das jetzt Platin ist oder Silber oder Weißgold oder was auch immer, das waren wir eigentlich beide einig, aber der Ring an meiner Hand in Silber sah halt aus wie ein billiger Modeschmuck. Deswegen haben wir einen goldenen Ring genommen.
Also ich habe das jetzt fotografiert. Ich würde sagen, dass das eine 5 vorne ist. Also ist das der Goldanteil ein bisschen niedriger und dadurch ist die Legierung stabiler. Weil je höher der Goldanteil, Gold ist halt super weich.
Ja.
Und je höher der Goldanteil ist, umso weicher wird die Legierung. Und wie gesagt, 700 irgendwas ist halt Quatsch, weil das verbiegst du dauernd. Da greifst du irgendwie mal einen Koffer und hebst ihn hoch und dann ist dein Ring ein Ei.
Und, ja. Der ist schon ziemlich stabil. Also.
Ja, ja. Das will man, glaube ich, auch.
Ja.
Ich hatte immer Angst um das Ding.
Ich habe ausgerechnet am Ringfinger der rechten Hand eine Kapselverletzung. Deswegen habe ich an der einen Kapsel, sonst sind meine Finger alle gerade, nur da habe ich eine Beule. Deswegen kriege ich den bei dem Finger.
Guck mir mal meine
Finger. Ja, bei dir ist alles. Ist alles. Die Hörer haben ja auch eben deine Finger schon wieder am Mikro gehört.
Ja, ich bin da mal gegen gepoltert.
Das kann nicht mehr viel, dieser Champagner. Wir sollten einen anderen Cocktail nochmal haben.
Wir müssen gleich nochmal aktiv werden hier. Ja, aber gut. Frau Giesbett gibt es jetzt quasi.
Genau, es gibt jetzt Frau Giesbett.
Das ist sehr schön.
Ja.
Hast du dich schon daran gewöhnt, zu sagen, meine Frau statt meine Freundin? Ist jetzt noch sehr, sehr frisch. Ist wahrscheinlich noch schwer.
Ja, wobei ich schon die letzten Wochen gesagt habe, weil ich Verlobte total bekloppt fand. Ich habe da entweder den Namen gesagt... Oder gewissen Leuten gegenüber direkt schon meine Frau.
Okay.
Weil ich das dann irgendwie, also irgendwie so ein Elektroinstallateur brauche ich nicht erklären, wie der gerade.
Ja gut, den geht es nichts an, aber.
Genau.
Ja, okay.
Aber jetzt im Moment ist es ja noch so frisch, dass es einfach schön ist, das zu sagen.
Ja.
Weißt du, dieses.
Ich
kann es jetzt sagen, meine Frau
ja.
Oder Frau Giesbett oder so. Das ist total super.
Naja, das war ja vorhin auch im Auto der Gag dann irgendwie. Die Freundin, genau, die noch dabei war, dann auch irgendwie Frau Giesbert.
Genau, meine Mutter halt auch Frau Giesbert.
Ja. Ja, sehr schön.
Ja. Aber muss ich jetzt schon dran gewöhnen, dann zum Ring. So.
Wir müssen jetzt nochmal zu einem traurigen Thema kommen.
Ja.
Ich habe letzte Woche über die Oscar-Verleihung gesprochen mit Christoph. Hast du Oscars geguckt?
Nee.
Ich habe ja hab's letzte Woche schon erzählt, am Abend danach habe ich im Stream geguckt.
Ich habe eure Sendung gehört.
Okay.
Und habe mir dann gesagt, so, ey, das ist ja total cool, weil du gesagt hast, dass man die durchgucken kann, weil die irgendwie keine Werbung für online verkauft haben vermutlich oder nicht wollten oder wie auch immer. Da hätte ich das ja auch gucken können. Machst du, wenn du nach Hause kommst? Ja, heute denke ich wieder dran, dass wir zusammen podcasten.
Ja. Tja, naja, jedenfalls eine Sache wollte ich noch mit dir besprechen, die ich mit Christoph nicht angesprochen habe, weil der Christoph den sowieso nicht kennt. Sag ich jetzt einfach mal so. Wilmos Siegmund. Sagt dir der Name was?
Ja, natürlich, mit dem sind wir schon Aufzug gefahren.
Richtig. Als Filmpodcaster muss man sich ja an jedem Strohhalm festhalten, den man kriegt. Und Wilmos Siegmund ist der...
Das waren unsere 10 Minuten rum.
Das waren unsere 10 Minuten rum. Wir zwei sind mal mit einem waschechten Oscar-Preisträger Aufzug gefahren und auf eine Party gegangen. Haben wir diese Story eigentlich im Podcast jemals erzählt? Wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich schon. Zweimal.
Wahrscheinlich wissen jetzt irgendwie drei Hörer, die irgendwie Folge 63 und Folge 41 gehört. Ich, keine Ahnung, das waren jetzt einfach nur zwei Zahlen, wo wir das schon mal erzählt haben. Wilmos Siegmund, ein Kameramann, ein Hollywood-Kameramann, ursprünglich, glaube ich, irgendwo aus dem osteuropäischen Raum.
Ungarn,
genau. Ich hätte jetzt Bulgarien gesagt, aber das wäre knapp daneben gewesen.
Richtig.
Ja, hat einen Oscar bekommen für Close Encounters of the Third Kind mit, also so ein Alien-Film. Dafür hat er einen Oscar für Kamera bekommen. Und das ist der eine Oscar-Preisträger, mit dem Stefan und ich mal Fahrstuhl gefahren sind. Auf einem Filmfestival in Frankfurt fanden wir uns in einem Fahrstuhl mit ihm wieder, weil wir einen Talk, gehört haben, den er gehalten hat. Und danach noch irgendwie in der Frage- und Antwortrunde unter den letzten drei Leuten waren, die sich noch mit ihm unterhalten haben. Und dann sind wir mit ihm mit dem Aufzug zu dieser Party gefahren und haben dann mit ihm zusammen oben auf der Party beschlossen, dass die Party scheiße ist und sind wieder gegangen. Das war irgendwie cool. Ja, und was soll ich dir sagen? Ich gucke Oscar-Verleihung und da kommt ja dann immer diese Rubrik In Memoriam der Leute, die von uns gegangen sind oder die Academy halt der Meinung ist, das waren die Großen, die uns verlassen haben. Und plötzlich sehe ich da so und denke mir so, ja, okay, du weißt dann irgendwie Alan Rickman und die ganzen Darsteller, die irgendwie vor uns gegangen sind. Philipp Seymour Hoffmann war letztes Jahr, aber Alan Rickman war so der Große dieses Jahr. Und plötzlich Wilmos Siegmund. Und ich so, was? Da wusste ich ja gar nichts von. Und tatsächlich auch erst 2016, Januar 2016.
Erste.
Ja, ganz kurz, also was heißt kurz, aber noch recht frisch. Und ich habe es gar nicht mitbekommen. Also ist das halt, wenn die Kameraleute, die das macht da nicht die große Presse.
Ja. Ja, also wir haben ja schon den einen oder anderen Film von ihm besprochen und seine Bildsprache war halt immer so besonders. Also auf der Edit war das damals, wo er so ein bisschen halt über erzählt hat, wie er bestimmte Sachen auflöst, wie er bestimmte Szenen auflöst, er hat anhand von bestimmten Szenen erklärt, wie er bestimmte Sachen macht. Und es war einfach, ja, es war so toll.
Es hat er viel Wildjäger-Film mit Michael Douglas, wie hieß denn der? Ach, komme ich jetzt nicht drauf. Irgendwas mit Michael Douglas und Tiger, nee, Löwenjagd in Südafrika. Ich muss es raussuchen. Darüber hat er viel geredet. Und das war schon faszinierend, weil er auch an einzelnen Szenen erklären konnte, warum sieht dieses Bild so aus, wie es aussieht. Was will ich damit aussagen? Ich habe neulich auch einen YouTube-Kanal entdeckt. Dieses typische Konzept Every Frame a Painting. Da gibt es einen YouTube-Kanal, der genau so heißt. Every Frame a Painting.
Warte, ich bin kurz weg die nächsten 4 Stunden.
Ja, ernsthaft. Guckt ihr das Video, wenn ihr nur ein Video gucken wollt von Every Frame a Painting, dann guckt euch das Video an, wo ich bin betrunken. Es ist schwer jetzt gerade für mich.
Every Frame a Painting.
Ja, Every Frame a Painting. Hier, Schweigen der Lämmer. Jetzt habe ich es. Schweigen der Lämmer, die Szene, wo er im...
Es läuft direkt los.
Solange es nicht auf die Aufnahme kommt, ist alles okay. Die Szene, wo Hannibal Lecter im Gefängnis ist, im ersten Schweigen der Lämmer, also im Original. Und er ist im Knast und sie geht in das Gefängnis und spricht mit ihm durch diese komische Scheibe mit diesen Löchern.
Das ist so eine krasse Szene.
Ja, die Szene ist nicht nur krass, wenn du dieses Video von Every Frame a Painting gesehen hast, wie er zerlegt, warum in den einzelnen Szenen die Kamera springt von wir gucken aus ihrer Perspektive und deshalb guckt Hannibal Lecter genau in die Kamera, in unsere Augen, zu wir sind an der Beobachterposition und springen ein kleines Stück neben ihre Perspektive und Hannibal Lecter guckt an der Kamera vorbei. Und wie schiebt diese Art, die Figur zu filmen, die Machtposition hin und her? Wer hat gerade die Oberhand innerhalb von diesem Dialog? Guck dir das an. Wenn dich das nicht flasht, dann bist du verloren für Filmkunst. Also da habe ich gedacht, ach du Scheiße, ich habe noch so viel zu lernen. Das fand ich wirklich großartig. Und den YouTube-Kanal habe ich sofort abonniert. Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Wahrscheinlich deabonnieren uns jetzt 20 Hörer, weil sie denken, wenn die das noch nicht kannten, haben sie sowieso keine Ahnung. Aber das ist mir egal. Ich muss das empfehlen, weil das ist wirklich so gut. Da habe ich auch, glaube ich, sofort 10 Videos, 15 Videos am Stück geguckt, weil ich sofort reingesaugt wurde.
Ja, klar.
Ja, das ist wirklich toll.
Wer hat denn bei Schweigen der Lämmer Kamera gemacht?
Jedenfalls nicht Jodie Foster, weil die steht vor der Kamera.
Ich keine Ahnung. Wenn ich Jodie Foster muss ich immer an die Freunde vom Ohrensessel denken, die ja da einen fantastischen Versprecher
hatten. Die da mal den Versprecher des Jahrhunderts hingelegt haben bei Jodie Foster, das geht mir auch so, aber...
Tak Fujimoto.
Was? So heißt der Kameramann?
Ja.
Okay. Ja, also diese Videoempfehlung möchte ich noch abgeben.
Der hat den neuen Manchurian-Kandidat zum Beispiel auch gemacht. Und Science und so Kram. Sixth Sense hat er gemacht. Philadelphia. Ah ja, okay. Ja, also was? Every Frame a Picture, a Painting.
Richtig.
Every Frame a Painting. Mich heute Abend noch beschäftigt.
Das würde dich noch die eine oder andere Stunde kosten, wenn du das heute Abend noch durchziehen möchtest.
Gut, dass ich morgen frei habe.
Ich nicht, ich muss morgen arbeiten.
Ist ja erst 12:30. Haben wir noch weitere Themen?
So wie ich das sehe, nicht, oder?
Ich weiß auch nichts mehr. Wir können noch einen Drink machen, aber ja, keiner möchte zuhören, wie wir noch weitere Drinks machen,
oder? Nee, wir sind eh schon so betrunken und der ganze Sendungsplan ist über den Haufen. Also was soll das noch? Wir machen jetzt noch einen Drink und dann gehen wir schlafen. Und morgen fahre ich dann zur Arbeit. Und guck mal hier, jetzt habe ich Schweigen der Lämmer aufgemacht.
Ja.
Und das Titelbild in der IMDb, jetzt ist es gerade weggeblättert, aber es war exakt genau diese Szene. Es ist einfach die berühmteste Szene. Wie oft ist die zitiert worden in irgendwelchen anderen Filmen? Dauernd gehen irgendwelche Leute in so Gefängnisgängen lang und laufen nicht auf der Wandseite, sondern auf der Seite mit den Gitterstäben. Und da kommen so Arme raus und greifen nach den Leuten und... Die letzte Zelle auf der linken Seite ist dann irgendwie der, wo sie hinwollen. Also immer. Das ist so oft zitiert worden.
Das war, als ich dich neulich besucht habe, auch so. Entschuldigung, wollte ich nicht drüber reden.
Ja, bei mir im Keller, das tut mir leid. Also die sind, die, da darf man nicht, das... Ich war heute wieder den ganzen Tag im Keller, das ist furchtbar.
Stimmt, du ziehst ja um.
Ich zieh
was
um.
Was macht denn, hast du Sachen, die du unseren Hörern verschenken kannst?
Ich habe...
Irgendwas, was du wegschmeißen musst?
Nee, ich werde demnächst ein paar Sachen auf eBay tun, aber nichts, was irgendwie sinnvoll wäre. Also das ist so Kram, wo ich denke, mal gucken, ob das was bringt und wenn es nichts bringt, dann fliegt es in Sperrmüll.
Okay.
Also nichts Spezielles. Ich habe 5, 6 Umzugskisten Richtung Müll getragen. Also ich habe schon viel, heute habe ich ganz viele Sachen zum Sperrmüll rausgestellt.
Oh.
Ein altes Sofa, diverse Regale.
Aber nicht ein großes Blaues.
Nee, das verschenke ich.
Ah.
Das bekommt der Nachmieter. Das ist ganz praktisch. Ich habe tatsächlich mit dem, der Nachmieter meiner Wohnung ist ein Freund von mir.
Das ist praktisch.
Das ist total praktisch und wir haben das ganz gut gedealt, dass er da einzieht und ich ziehe zu meiner Freundin und ja, dadurch ist das alles so recht, läuft recht entspannt ab. Aber nichtsdestotrotz rückt der Umzugstermin näher, nächstes Wochenende ist es soweit. Und bis dahin muss halt ja alles irgendwie in Kisten sein, dass die Umzugshelfer es transportieren können. Und es ist halt schon Stress. Also wie es halt immer so ist, du musst alles einpacken und alles muss irgendwie transportbereit sein. Du musst alle Regale von der Wand schrauben und ach Gott. Also ja, Umzug ist nie entspannt. Das ist immer Arbeit.
Hm. Ja, das stimmt wohl.
Ja. Ja, aber ich glaube, die Sendung ist durch.
Ich auch.
Wir trinken jetzt noch, was wollten wir trinken? Professor Langnickel? Hilfe, was ist hier los?
Stopp. Musik.
Die GEMA, das war ein Trailer von Silence of the Lambs, glaube ich. Aber die GEMA haut uns die Backen dick, wenn wir das jetzt hier spielen. Deshalb sagen wir Tschüss und verabschieden uns bis nächste Woche, wo wir vielleicht wieder nüchtern sind.
Ja, mal gucken.
Ich weiß auch nicht, wer nächste Woche überhaupt hier zum Podcasten kommt, denn ich bin beim Umziehen. Ob ich Sonntag Zeit habe, um eine Sendung aufzunehmen und ob ich überhaupt meine ganzen Einzelteile finde, die ich dazu brauche, ist vollkommen in den Sternen. Vielleicht fällt die Sendung aus oder du und Christoph oder sonst wer podcasten hier.
Da wird schon irgendwie.
Die Hörer werden es erleben. Auf sneakpod.de könnt ihr Kommentare schreiben und da erfahrt ihr auch, ob die nächste Sendung kommt oder nicht und was da passiert.
Ach nee, ich tanze ja nächsten Sonntag Turnier. In Ludwigshafen.
Dann ist das wohl so.
In Lü.
In Lü.
In Lü.
Ludwigshafen. Das ist bei Mannheim, ne?
Das ist quasi Mannheim.
Ja, cool. Ja, ja, ich erinnere mich.
Das war ganz falsch. Das nehme ich zurück.
Ja, komm, das
mag keiner.
Von Frankfurt aus gesehen ist es da, wo am Neckar, da mit dem Rhein, die Ecke, da ist das dann.
Genau.
Ja. Ja. Ja, ich war immer in Mannheim, du bist immer in Ludwigshafen, aber effektiv waren wir da immer in derselben Ecke. Da darf man auch nicht so eng, das darf man nicht so eng sehen. Das ist jetzt auch da, wo die AfD 12% hat oder so.
Lassen Sie sich noch über Politik.
Nee, machen wir das fast nicht auf. Es ist traurig. Wir haben vorhin auf der Heimfahrt kurz die Ergebnisse angeguckt, mussten kurz aus dem fahrenden Auto brechen und dann haben wir das wieder vergessen.
Wir sehen keine politische Sendung, außer
auswendig.
Wenn wir uns Gäste aus USA einladen.
Ja, über die amerikanische Politik lässt es sich auch mit so einer gewissen Distanz locker flockig
ja,
reden.
Ja, stimmt, das betrifft ja nicht so sehr. Das stimmt so.
Das werden wir noch schmerzlich merken, wenn uns das anfängt zu betreffen, aber zumindest ja. Im Moment noch nicht, ja.
Gut.
Ja,
also. Gehen wir ein paar Nüsse holen und dann beenden wir diesen Podcast.
Wir brauchen Kirschen im Glas.
Ja. Bis nächste Woche. Tschüss.